Liebe Gemeinde, was ist das Kennzeichen eines Christen? Der Römerbrief gibt uns darauf eine eindeutige Antwort. Christen, das sind Leute, denen ihre Sünde vergeben wurde. Das sind Christen. Christen sind Leute, die mit Gewissheit sagen dürfen, meine Schuld vor dem lebendigen Gott ist getilgt. Das sind Christen. Schon im Alten Testament hat der König David, der den Gott der Bibel kannte, deshalb im Psalm 103 gejubelt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn wir fragen, David, was hat er dir denn Gutes getan? Dann sagt er, der dir alle deine Sünden vergeben hat und heilet all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und auch in unserem Wochenspruch haben wir das ja heute über dem Gottesdienstzettel groß und breit stehen, wo Daniel sagt, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und das ist etwa auch einer der großen Unterschiede zwischen dem christlichen Glauben und dem Islam. Im Islam ist die Vergebung der Sünde kein zentrales Thema. Der Koran sieht die Sünde des Menschen vor Allah als nicht so schwerwiegend an. Und deshalb traut der Koran es dem Menschen auch zu und mutet es ihm zu, sich die Rettung, sich den Himmel, sich das Heil durch Werke selbst zu erarbeiten. Allerdings bleibt immer der Vorbehalt, ob Allah am Ende den Daumen senken oder heben wird. Es ist immer da der Vorbehalt, wenn Allah will. Aber ob er will, weiß keiner im Einzelfall. Und darum durften selbst die frommsten Moslems, also im Sinne des Islam frommsten Moslems, ihres Heils niemals gewiss sein. Abu Bakr, direkter Nachfolger Mohammeds, sein Kampfgefährte, er war der erste der vier sogenannten rechtgeleiteten Kalifen, sagte kurz vor seinem Tod zu Mohammeds Frau Aisha: Ach, liebe Tochter, dies ist der Tag meiner Befreiung und der Erlangung meines Lohnes. Wenn es Freude wird, wird die ewig dauern. Wenn es Kummer und Leid ist, wird es nie aufhören. Wenn. Und Omar, der zweite der Kalifen aus Mohammeds engstem Umfeld, sagte kurz vor seinem Tod, Zitat, ich bin nichts anderes als ein Ertrinkender, der die Möglichkeit der Flucht ins Leben sieht und darauf hofft, aber trotzdem Angst hat, er könne sterben und es verlieren und der so mit Händen und Füßen nach unten taucht. Hätte ich den ganzen Osten und Westen, wie gern würde ich alles aufgeben, um von dieser schrecklichen Furcht, diesem Entsetzen, das über mir hängt, frei zu werden. Wehe über Omar, wehe über Omars Mutter, wenn es dem Herrn nicht genehm sein sollte, mir zu verzeihen. Wenn, wenn, wenn. Und wie anders dagegen lautet die Grabinschrift, die John Newton über seinen eigenen Grabstein hat setzen lassen. John Newton, der ehemalige Sklavenhändler und dann späterer Bekämpfer des Sklavenhandels, der väterliche Freund von William Wilberforce und langjährige Pastor. John Newton hat auf seinen Grabstein setzen lassen, ich erinnere noch mal dran. John Newton, Pastor, einst ungläubig und zügellos im Dienst der Sklaverei in Afrika, der durch die reiche Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus bewahrt, wiederhergestellt, von Schuld befreit und berufen wurde, den Glauben zu verkünden, den er so lange zu vernichten suchte. Befreit, wiederhergestellt. Was für eine Freude und Gewissheit. Zwischen Bibel und Koran besteht ein tiefer Gegensatz. Nicht nur in dieser Hinsicht. Und wir müssen ganz klar sehen, wenn der Koran die Wahrheit sagt, dann wäre die Bibel im Irrtum. Und umgekehrt, wenn die Bibel die Wahrheit sagt, dann führt der Koran in die Irre. Und darum hat der Bremer Pastor Olaf Latzel nichts Außergewöhnliches gesagt, als er vor zwei Wochen in einer Predigt darauf hinwies, dass der Glaube an Allah und an den Gott der Bibel sich gegenseitig ausschließen. Es läuft dazu ja eine öffentliche Kontroverse, die auch durch all die großen Medien hindurchgeht, wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben. Nun zugegeben, Olaf Latzel hat in einigen Passagen recht zugespitzt formuliert, aber er hat zugleich deutlich gemacht, wir müssen sorgfältig unterscheiden zwischen den einzelnen Menschen und ihrer Lehre. Er hat deutlich gesagt, wenn Muslime verfolgt werden, also als Menschen, dann haben wir uns vor sie zu stellen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Und darum wäre es absurd, es wäre gegen alles Recht, wenn man ihm Volksverhetzung vorwerfen wollte. In der Substanz hat Pastor Latzel gesagt, was die christliche Kirche seit Jahrhunderten zu Recht lehrt, nichts anderes. Zwischen Islam und Evangelium kann es, was die Botschaft betrifft, was den Weg zum Himmel betrifft, keinen Kompromiss geben. Denn für den Gott der Bibel ist das zentral, Vergebung der Sünde. Und dafür, und das hat Latzel auch gesagt, gibt es nur einen einzigen Weg, nur einen einzigen Retter. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Das ist meine Erfahrung. Wenn Moslems zum Glauben an Jesus Christus finden, dann ist es diese Wahrheit, die sie überrascht, die sie in Erstaunen versetzt, die sie auch beglückt. Es gibt Frieden mit Gott. Es gibt Gewissheit. Es gibt ein geborgenes Herz schon in dieser Zeit, wie wir eben gesungen haben. Weil es eben nicht von meiner religiösen Leistung abhängt. Weil es eben nicht vom Erfolg meiner Taten abhängt. Weil es auch nicht vom verborgenen Urteil eines unberechenbaren Gottes abhängt, was aus mir wird. Sondern weil Gott selbst für mich bezahlt. Aus lauter Liebe und Gnade. Und diese Vergebung der Sünden, die hat Bedeutung für die Zukunft, für die Ewigkeit. Die sichert mir den Platz im Himmel, die schenkt mir die ultimative Geborgenheit schon jetzt, aber sie verändert mein Leben auch schon jetzt. Und das ist das große Thema von Römer 6, wo wir inzwischen ja in unserer Predigtreihe angekommen sind. Das ist schon die dritte Predigt über Römer 6. Sie können, wenn Ihnen irgendeine Folge fehlt, sich ja kundig machen über www.beg-hannover.de. Und da können Sie sehen, das große Thema von Römer 6 ist das neue Leben. Martin Lloyd-Jones, der wohl bedeutendste Prediger Englands im 20. Jahrhundert, hat seinen Kommentar über Römer 6, er hat ein ganzes Buch allein über Römer 6 veröffentlicht, unter diesen Titel gesetzt. The New Man, der neue Mensch. Wer Christ geworden ist, der hat, und das ist ein wichtiges Kennzeichen dieses Neuen, wer Bürger des Himmels geworden ist, der hat auch hier auf der Erde ein neues, ein verändertes Verhältnis zur Sünde bekommen. Als Christ, sagt Römer 6, hast du ein neues Leben. Du bist der Sünde gestorben, schreibt Paulus. Und die Basis dieses neuen Lebens ist deine persönliche Verbindung zu Jesus Christus, die er dir schenkt. Soweit waren wir in den letzten beiden Folgen gekommen. Aber hier beginnt nun das Problem vieler Christen. Ein Problem, das sie verunsichert. Wenn ich auf mein praktisches Leben sehe und ehrlich mit mir selbst bin, dann entdecke ich da noch viele Sünden. Der Sünde gestorben? Und so viele einzelne Sünden noch in meinem Leben? Kann das sein? Bin ich wirklich Christ? Auf all diese Fragen gibt Paulus in den vorliegenden Versen Antwort. Wie ist das Verhältnis des Christen zur Sünde? Und das ist unser Thema heute Morgen, das neue Leben und die Sünde. Und wir wollen versuchen, trotz der begrenzten Zeit, die uns zur Verfügung steht, den Paulus präzise zu verstehen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott will uns ja damit helfen. Und was wir dann heute nicht schaffen, damit setzen wir dann nächsten Sonntag fort. Und so lassen Sie uns jetzt wieder hineingehen in diesen Text. Römer 6, ab Vers 6. Bis dahin waren wir ja letztes Mal gekommen, aber wir lesen ruhig noch Vers 5 mit dazu. Sie haben den Text vollständig auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich. Da sagt Paulus, Römer 6, ab Vers 5, denn wenn wir mit ihm, also mit Christus, mit Jesus eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus Jesus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür. Man könnte auch übersetzen, geht von der Tatsache aus. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Herr, und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Danke, dass du uns deine Wahrheit offenbaren willst. Herr, manches verstehen wir schwer, aber danke, dass du uns helfen willst, auch jetzt. Amen. Wir haben ja schon gesagt, dass Römer 6 sicherlich zu den kompliziertesten Kapiteln der Bibel gehört und wahrscheinlich auch das komplizierteste Kapitel des Römerbriefs ist. Und deswegen dürfen Sie sich gar nicht wundern, dass das auf den ersten Blick sehr, sehr massiv und dicht klingt und sich natürlich beim Lesen nicht gleich erschließt. Das ist ganz normal. Aber deswegen arbeiten wir uns ja Schritt für Schritt dadurch. Und Gott hat uns das gegeben, weil wir es brauchen, weil es wichtig ist, weil hier ganz wichtige Wahrheiten drinstecken in diesem Text, den Gott uns gibt, die wir für unser Leben als Christen brauchen. Und wir wollen drei Punkte hier herausfinden und nächstes Mal machen wir dann weiter. Das Erste, was wir festhalten heute, im neuen Leben ist die Sünde besiegt. Das ist der erste Punkt. Thema das neue Leben und die Sünde. Und der erste Punkt lautet, im neuen Leben ist die Sünde besiegt. Das hat der Paulus ja schon in Vers 2 festgestellt. Das haben wir vor 14 Tagen miteinander angesehen. Wir sind der Sünde gestorben. Und wir hatten vor 14 Tagen gesehen, was Paulus damit meint. Er meint damit, wir leben nicht mehr im Machtbereich der Sünde. Wir leben nicht mehr unter ihrer Tyrannei. Wir sind nicht mehr versklavt unter die Sünde als Christen. Und Martin Luther hat ja dafür dieses krasse Bild verwendet in seiner Schrift vom unfreien Willen. Er sagt, der Mensch ist ein Reittier und entweder wird er von Gott geritten oder vom Teufel. Es gibt keine neutrale Situation. Es gibt nur dieses Entweder-Oder. Und hier würde Paulus sagen, bevor Jesus dein Herr wurde, wurdest du von der Sünde geritten. Du wurdest von der Sünde geritten. Sie hat über dich bestimmt. Du warst unter der Knute der Sünde. Hast es nicht gemerkt, hast es nicht gewusst, aber es war so. Sie hat uns versklavt, sie hat unser Denken vergiftet, sie hat unseren Egoismus gefüttert, sie hat uns vor sich hergetrieben. Wir lebten in der Herrschaftssphäre der Sünde, sagt Paulus. Aber dann kam Jesus und Jesus hat die Macht der Sünde gebrochen. Er hat die Strafe bezahlt für uns. Er hat die Sünde gesühnt am Kreuz von Golgatha. Und er hat ihm den Stempel der endgültigen Glaubwürdigkeit dadurch gegeben, dass er leibhaftig auferstanden ist aus dem Grab. Und damit war alles, was er auch vorher gesagt hat, als wahr erwiesen. Es gilt, er ist auferstanden. Er hat die größte Macht, die Macht des Todes, durchbrochen. Und wir bekommen daran Anteil durch den Glauben, dadurch, dass wir Jesus vertrauen, dass wir sagen, ja, ich glaub dir das und lass es auch für mich gelten. Und gerade in Römer 5 hatte Paulus ja gezeigt, nicht die einzelnen Tatsünden sind unser Hauptproblem. Also, dass wir lügen, dass wir gemeine Gedanken haben, dass wir böse Worte reden, dass wir jemanden umbringen oder in anderer Weise schädigen. Nicht die einzelnen Tatsünden sind das Hauptproblem, so problematisch sie sind, sondern die Sünde selbst ist das Hauptproblem. Die Sünde ist geradezu eine Macht. Die Sünde ist wie ein fremdes Über-Ich. Aber jetzt, sagt Paulus, sind wir der Sünde gestorben. Das heißt, wir haben ein völlig neues Verhältnis zur Sünde bekommen. Jesus hat mich, und deswegen dieses Bild vom Tod, gestorben. Also radikaler geht's ja nicht. Jesus hat mich von der Sünde getrennt. So wie mich der Tod vom Leben trennt, so hat Jesus mich von der Sünde getrennt. Und zwar, er hat mich sowohl von der Strafe der Sünde getrennt, die ich nicht mehr fürchten muss, weil er für mich vergeben hat und für mich gestorben ist. Aber er hat mich auch von der Tyrannei der Sünde getrennt, vor der Selbstverständlichkeit des Sündigens. Dass das eigentlich mein Leben war, obwohl ich es gar nicht gemerkt habe. Ich habe Gott links liegen lassen. Sünde ist ja nicht nur das, was ich tue, sondern Sünde ist auch das, was ich lasse. Dass ich Gott nicht ehre, dass ich mich um ihn nicht schere. Das ist ja im Grunde genommen die schlimmste Sünde. Sie können jemandem nichts Schlimmeres antun, als dass sie ihn ignorieren. Und die rote Linie zum Heil, die habe ich dadurch überschritten, dass ich Vergebung meiner Schuld bekam. Und das neue Leben ist nicht nur ein großes Nein, sondern das neue zur Sünde, sondern auch ein großes Ja. Denn an die Stelle der alten Wirklichkeit, hat Paulus gezeigt, tritt jetzt dieses neue Leben. Sie sehen das hier in Vers 4, dass wir in einem neuen Leben wandeln. Und wir werden nächstes Mal sehen, dass dieser Begriff neues Leben noch viel häufiger vorkommt in diesem Text. In einem neuen Leben wandeln. Die Sünde ist besiegt. Das ist das Erste. Im neuen Leben ist die Sünde besiegt. Sie hat keine absolute Macht mehr über mich. Und diesen Faden nimmt Paulus jetzt in Vers 6 wieder auf. Da sagt er, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Boah, was heißt das? Unser alter Mensch, damit meint Paulus unseren früheren Menschen. Also, das ist der Mensch vor der Bekehrung. Als wir noch nicht zu Jesus gehörten, als wir noch kein Christ waren. Der alte Mensch ist der Mensch, der ich war, bevor mir meine Schuld vergeben wurde. Der alte Mensch ist der ich war, als ich noch zum Camp Adam gehörte, wie wir das auch genannt haben, in einer früheren Predigt. Und das Kennzeichen dieses alten Menschen war was? Das sehen Sie am Ende von Vers 6. Er hat der Sünde gedient. Das Wort, was da für dienen steht, heißt eigentlich duleo, also als Sklave dienen. Wir waren unter der Fuchtel der Sünde als Sklaven im alten Leben. Aber Paulus sagt, diesen alten Menschen gibt's nicht mehr, der ist tot. Wir haben richtig gelesen. Und wie kam das? Er wurde mitgekreuzigt, sagt Paulus. Und wenn sie gekreuzigt wurden, sind sie tot. Paulus sagt, der alte Mensch wurde mitgekreuzigt. Und in den Versen davor hat er das schon erklärt, was das inhaltlich bedeutet. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn wir mit ihm, also mit Jesus, eins gemacht worden sind, sind wir gleich geworden ihm in seinem Tod. Das heißt, was er dort am Kreuz getan hat, das wird uns gut geschrieben. Und Paulus hat das noch drastischer gesagt in Vers 4. Wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Wir sind mit Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod. Und mit der Taufe meint Paulus hier nicht das äußere Ritual selbst. Nicht, dass da einer ins Wasser getaucht und wieder rausgekommen ist, dass er dadurch mit Christus begraben wurde, sondern die Taufe ist das Bild. Ein Bild, haben wir letztes Mal gesehen, für die innige Gemeinschaft mit Jesus. Und wir sind durch die innige Gemeinschaft mit Jesus dem Tod von der Schippe gesprungen. Das heißt das hier. Durch die persönliche Verbindung mit Jesus kommt mir alles zugute, was Jesus damals, ist unfassbar, was Jesus damals vor 2000 Jahren perfekt gemacht hat. Das müssen Sie sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Er hat die Strafe für meine Sünde am Kreuz ein für alle Mal bezahlt. Und er hat mir das Ergebnis gut geschrieben. Das ist Gnade. Die Schmerzen und die Qualen an diesem Kreuz, die musste Jesus allein ertragen. Aber in meiner göttlichen Akte steht jetzt plötzlich der Vermerk mit dickem Stempel mitgekreuzigt. Der alte Karl Müller ist mitgekreuzigt, wenn er zu Jesus gehört. Das steht in ihrer göttlichen Akte. Und hier kann jetzt jeder seinen eigenen Namen eintragen. Der alte Wolfgang Nestvogel ist mitgekreuzigt. Und die Folge von mitgekreuzigt bedeutet, der alte Mensch ist tot. Sein Existenzrecht ist verwirkt, den gibt's gar nicht mehr. Der alte Mensch gehört der Vergangenheit an, das war mal. Das ist der alte Mensch. Und ich denke, das ist uns oft nicht so bewusst, was Paulus hier schreibt. Jeder Christ weiß, mir ist meine Schuld vergeben, der Ertrag des Kreuzes wird mir angerechnet. Das ist jedem Christen ziemlich klar. Aber Paulus sagt hier viel mehr. Er sagt, mein alter Mensch ist gestorben, den gibt's nicht mehr. Können wir das verstehen? Der alte ist vom neuen so radikal getrennt, dass man diesen Begriff nur noch mit Tod bezeichnen kann. Und die Folge davon ist, am Ende von Vers 6, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, dass wir ihre Sklaven nicht mehr sind. Im neuen Leben ist die Sünde besiegt. Und um wirklich den letzten Zweifel, die kleinste Unklarheit auszuschließen, fügt Paulus noch eine Begründung hinterher in Vers 7 mit dem dicken Denn. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Also, denn wer so gestorben ist, will er damit sagen. Das heißt, wer mit Jesus gekreuzigt ist, wer so gestorben ist, dass er mitgekreuzigt ist, wer dadurch, dass er zu Jesus gehört, jetzt Anteil an seinem Sühnetod bekommt, wem das gut geschrieben wird, der ist von der Sünde freigesprochen. Und das Wort, was dafür freigesprochen steht, bedeutet in diesem Zusammenhang zweierlei. Es bedeutet einmal, dem ist seine Sünde vergeben, aber es bedeutet auch, und so ist das in Luther 84 übersetzt, und das ist auch richtig übersetzt, der ist von der Sünde frei geworden. Also nicht nur freigesprochen, sondern auch frei geworden. Das heißt, der ist aus dem Klammergriff der Sünde befreit. Für den ist die Sünde besiegt. Über den hat die Sünde keine versklavende Macht mehr. Das ist die neue Wirklichkeit im Leben der Christen. Und darum kann Paulus am Ende dieses Abschnitts nochmal betonen, Vers 14, der das alles auf den Punkt bringt. Die Sünde wird nicht herrschen über euch. Das gilt. Das ist eine klare Zusage, ein Versprechen. Das ist hier in Futur, also in Zukunft formuliert, aber das gilt schon heute. Und das wird in der Ewigkeit vollendet. Die Sünde wird nicht herrschen über euch. Und hier Vers 14 bekräftigt als Zusammenfassung, was Vers 2 schon als Überschrift über das ganze Kapitel geschrieben hat. Und Vers 2 und Vers 14 sind wie eine große Klammer, wie ein großer Indikativ, der alles, was hier steht, zusammenschließt. Wir sind der Sünde gestorben, ist die Überschrift in Vers 2. Und in Vers 14 die Bilanz, die Sünde wird nicht über euch herrschen. Das ist die große Klammer von Gottes Verheißung. Das gilt. Das heißt, im neuen Leben ist die Sünde besiegt. Die Sünde als Macht, als Zwang, als Tyrann. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein neuer Mensch. Du bist es. Der alte Mensch ist tot. Das ist der große Indikativ. Das ist die große Tatsachenfeststellung, die Gott über dein Leben schreibt, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist schon mal viel. Und wenn wir an dieser Stelle jetzt Schluss machen würden, dann hätten die meisten von uns ein Problem. Nämlich, dass wir da in unserem eigenen Leben noch so viel Sünde finden. Und wir fragen uns, wie passt das zusammen? Wie geht das zusammen? Dass wir einerseits der Sünde gestorben sind und andererseits in unserem Leben noch so viel Sünde finden. Und Paulus hat dieses Problem offensichtlich messerscharf gesehen. Er hat es bei sich persönlich gesehen und er hat es bei den Gemeinden gesehen. Und er hätte es auch bei uns gesehen. Dass auch im neuen Leben die Sünde noch ein Thema ist. Dass auch eine besiegte Sünde dem Christen noch ganz schön Ärger und Not bereiten kann. Und darum widmet Paulus der Frage so breiten Raum. Allein in diesen 14 Versen kommt das Wort Sünde 10-mal vor. Und in unserer Übersetzung dann hier noch ein 11. Mal, da ist es in Klammern gesetzt, in Vers 12, einfach um der besseren Verständlichkeit willen. Da steht es nicht im Urtext. Aber im Urtext steht es alleine 10-mal, das Wort Sünde, in einem Kapitel über den neuen Menschen. Und das führt uns zu einer zweiten Beobachtung. Wir hatten gesagt, im neuen Leben ist die Sünde besiegt. Zweitens, im neuen Leben sind Sünden noch eine Realität. Das ist das Zweite, was Sie unbedingt festhalten müssen. Im neuen Leben, das ist das Zweite, sind Sünden noch eine Realität. Und wenn Paulus sagt, wir sind der Sünde gestorben, dann sagt er, wir sind nicht mehr versklavt. Die Sünde kann uns nicht mehr im Schwitzkasten festhalten. Aber Paulus sagt nicht, wir sind nicht mehr anfällig für die Sünde. Paulus sagt nicht, die Sünde kratzt uns gar nicht mehr. Paulus sagt nicht, unsere bösen Regungen, die uns zum Sündigen verleiten, sind einfach abgestorben. Paulus sagt nicht, Versuchung, was ist das überhaupt? Kenne ich doch gar nicht. Sie kennen ja wahrscheinlich diesen Spruch, der Oscar Wilde zugeschrieben wird, dem Schriftsteller. Ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung. Ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung, sagt Oscar Wilde. Und manche stellen sich den treuen Christen so als jemanden vor, der von sich sagt, ich brauche gar nicht mehr zu widerstehen, weil ich keine Versuchung habe. Ich bin der Sünde gestorben, ich habe keine Versuchung mehr. Aber Paulus fährt dem hier in die Parade. Paulus sagt, nein, so ist es nicht. Das ist illusorisch, das ist unrealistisch, das ist schwärmerisch, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es hat nicht mal bei Paulus gestimmt. Es gab immer wieder in der Kirchengeschichte so perfektionistische Sekten. Und dieser Perfektionismus, dass Leute den Anspruch vertreten haben, wir sind sündlos, der hat immer zu Heuchelei geführt. Weil wenn ich sage, ich bin sündlos, ich alles tun muss, um meine Sünde irgendwie zu kaschieren, zu verdecken. Und dieser Perfektionismus hat immer dazu geführt, dass man an der Darstellung und Präsentation seines eigenen Lebens herummanipulieren musste. Verstecken, verbiegen, verbrämen, verharmlosen, vertuschen. Hätte man doch Römer 6 gelesen. Paulus sagt, die Wirklichkeit ist nicht so perfekt. Ist nicht. Im neuen Leben ist die Sünde noch eine Realität. Anders als vorher im alten Leben, aber doch noch eine Realität. Und wir fragen Paulus, woher kommt das? Woran liegt das? Wenn doch der alte Mensch gestorben ist. Und wenn doch der neue Mensch lebt, woran liegt das? Aber da ist noch ein Rest, sagt Paulus. Ein Überbleibsel aus dem alten Leben, das uns auch als neuen Menschen noch an den alten Menschen erinnert. Jeder trägt dieses Überbleibsel mit sich herum. Das kann man vielleicht vergleichen mit einer Narbe, die nach einer Schilddrüsenoperation noch übrig bleibt. Die problematische Schilddrüse ist vielleicht entfernt worden oder die geschwulste ist entfernt worden. Aber diese Narbe hier, die ist noch da. Die sieht man, die bleibt, die erinnert. Und Paulus sagt, wir haben so ein Überbleibsel aus dem alten Leben, das noch da ist. Das hat Gott so zugelassen. Und für dieses Überbleibsel benutzt Paulus einen bestimmten Begriff, den wir jetzt verstehen müssen, in Vers 6. Und er nennt das den Leib der Sünde. Damit der Leib der Sünde entmachtet werde. Also der alte Mensch ist vorbei, der ist gekreuzigt, aber der Leib der Sünde ist noch da. Der Leib der Sünde ist noch da. Und in Vers 13 redet er nochmal vom sterblichen Leib. Was meint er damit? Leib der Sünde. Wir wollen versuchen, das zu verstehen. Auch der neue Mensch hat ja noch seinen alten Leib. Ist auch klar. Zunächst mal. Also wenn Sie auch vor der Bekehrung grüne Augen hatten, dann haben Sie nach der Bekehrung nicht plötzlich blaue. Wenn Sie vor der Bekehrung 1,80 waren, sind Sie nach der Bekehrung nicht plötzlich 2 Meter. Wenn Sie vor der Bekehrung keinen Blinddarm mehr hatten, haben Sie ihn auch nach der Bekehrung nicht mehr. Sie nehmen Ihren Körper gewissermaßen mit. Unseren Körper schleppen wir aus dem Alten ins neue Leben. Egal, ob wir uns mit 70 bekehren oder mit 13 Jahren. Und nun Vorsicht, Vorsicht vor voreiligen Schlüssen. Bei manchen ist dann dieses Missverständnis entstanden. Sie haben gesagt, also ist ja der Körper das Problem. Also müssen wir den Körper irgendwie abtöten durch Askese. Und andere sind dann so weit gegangen, der Körper, ja, eigentlich noch genauer die sexuelle Begierde ist das Problem. Und wenn wir alles Sexuelle irgendwie austilgen und zurückdrängen, das ist die Wurzel allen Übels. Und da gibt es in der griechischen Philosophie etliche Spielarten, die das so vertreten. Die sagen, der Geist ist immer gut und der Leib ist immer schlecht und deswegen muss man das trennen. Und der Leib ist auch nicht wichtig. In der Gnosis haben wir das, in verschiedenen Spielarten des Idealismus. Aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nach der Bibel ist unsere Problemzone nicht der Körper, sondern unser Herz. Das ist unsere Problemzone. Das haben wir in Matthäus 15 in der Lesung gehört. Das Herz ist die Problemzone. Unser Herz, unser böses Herz. Und das biblische Menschenbild ist absolut nicht leibfeindlich. Der Leib, sagt die Bibel, ist eine gute Schöpfungsgabe Gottes. Natürlich steht auch der Leib wie der ganze Mensch unter dem Sündenfall. Natürlich hat der Sündenfall auch unseren Leib beschädigt und in eine falsche Richtung teilweise ausgerichtet. Und trotzdem bleibt er noch immer eine gute Schöpfungsgabe Gottes. Denken wir an die Schöpfungsordnung der Ehe. Jesus sagt, Mann und Frau werden ein Leib werden. Und Paulus fordert die Christen auf, wir sollen verantwortungsvoll mit unserem Körper umgehen. Warum? Er sagt, der Körper ist die Wurzel allen Übels. Nein, das sagt er vom Geld. Der Körper ist nicht die Wurzel allen Übels, sondern was sagt Paulus, ist der Körper der Tempel des Heiligen Geistes. In 1. Korinther 6 schreibt Paulus das, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper, euer Body ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott auch mit eurem Leibe. Es ist ein Tempel des Heiligen Geistes, wenn ihr zu Jesus gehört. Geht gut mit eurem Körper um. Modern formuliert könnte man sagen, die Bibel offenbart uns ein ganzheitliches Menschenbild. Ein ganzheitliches Menschenbild im recht verstandenen Sinne. Herz und Leib kann man nicht einfach aufspalten. Die Mediziner sprechen von Psychosomatik. Und durch unseren Leib setzen wir um, was in unserem Herzen ist, natürlich. Also der Gedanke entspringt im Herzen. Er wird dann irgendwie weitergeleitet ans Sprachzentrum des Gehirns. Und er wird ausgesprochen durch die Zunge. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und deswegen kann Paulus den Begriff Leib auch als Bild für den gesamten Menschen gebrauchen. Der Leib als Bild für den gesamten Menschen, mit Leib und Seele, sagen wir. Und mit allem, was wir sind. Und in Römer 12, Vers 1 redet Paulus ganz, ganz positiv vom Leib. Da sagt er, gebt eure Leiber als ein Opfer für Gott hin, das ihm wohlgefällig ist. Gebt eure Leiber als ein Opfer für Gott hin. Und damit meint Paulus, gebt euer ganzes Leben. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Der Leib als ein Bild für unser ganzes Leben, für die Ganzheit unseres Lebens. Aber der Leib erinnert uns eben auch besonders an unser altes Leben. Bevor wir Christen wurden, da hatten wir den ja auch schon. Luther hat immer vom Madensack gesprochen, aber das ist viel negativer, als eigentlich das Neue Testament es sagt. Tempel des Heiligen Geistes ist besser als Madensack, würde ich sagen. Den hatten wir da auch schon, den Leib. Und unser Leib, muss man auch zugeben, ist immer noch sterblich. Auch als Christen. Und so kann Paulus den Leib auch sinnbildlich nehmen als Ausdruck. Und jetzt kommt's, für die sündigen Restbestände unseres alten Lebens. Und dann setzt er meistens noch ein erklärendes Wort dazu. Und so ist es hier, der alte, der Leib der Sünde. Das sind die sündigen Restbestände unseres alten Lebens, die wir noch mit in das neue Leben hineinnehmen. Jeder. Leib der Sünde, das heißt nicht der alte sündige Leib oder der Leib als Quelle der Sünde, sondern Leib der Sünde hier in Vers 6, das meint die Restbestände unserer alten sündigen Natur, die wir auch als Christen noch haben. Und dazu gehören unsere ganzen sündigen Neigungen und Gedanken. Dazu gehört unser Egoismus, dazu gehört unser Neid, dazu gehört unsere Eitelkeit, dazu gehört, dass wir schnell zornig werden, dazu gehört unsere Selbstsucht, dazu gehören unsere ganzen charakterlichen Defizite. Das ist alles Leib der Sünde. Das ist alles Teil unserer alten Restbestände, unserer alten sündigen Natur. Auch der neue Mensch ist noch nicht vollkommen, sagt die Bibel. Wir haben noch den Leib der Sünde. Wir sind immer noch fähig zu sündigen Neigungen. Und darum sind wir versuchlich, ihr Lieben. Und wie üben wir diese sündigen Neigungen aus? Wie setzen wir sie um? Wie tun wir das? Durch unseren Leib. Der zornige Gedanke, wenn ich mal auf jemanden sauer bin und ihm das richtig um die Ohren haue, dann mache ich das mit der Zunge. Und die innere Regung zur Untreue, wie wird die ausgeführt? Durch untreue Blicke und möglicherweise untreue Handbewegungen und möglicherweise noch mehr. Der Leib der Sünde. Das hängt ganz eng zusammen. Dieses ganze komplizierte Geflecht, das sind die Restbestände unserer alten, sündigen Natur, die uns noch anhaften, auch als Christen. Sagt die Bibel ganz offen. Und Paulus nennt das hier Leib der Sünde, an anderer Stelle nennt er das einfach Fleisch. Das sündige Fleisch. Und wohlgemerkt, diese Verse schreibt Paulus jeweils an Christen. An Christen. Und damit sagt er, auch in eurem neuen Leben gibt es noch Restbestände der alten Natur. Auch der neue Mensch hat noch mit Neigungen zu kämpfen, die an den alten Menschen erinnern. Restbestände der alten sündigen Natur. Leib der Sünde. Und das ist das Zweite, was wir hier lernen. Im neuen Leben sind Sünden noch eine Realität. Nein, es ist nicht alles so wie im alten Leben. Wir werden nicht versklavt von der Sünde. Die Sünde besitzt uns nicht mehr. Sie beherrscht uns nicht mehr. Sie ist besiegt. Sie hat keinen Rechtsanspruch mehr auf unser Leben. Sie kann uns nicht mehr dominieren. Sie bestimmt nicht mehr die Ausrichtung unseres Lebens. Die Macht der Sünde ist besiegt. Die Macht der Sünde ist besiegt. Aber die einzelnen Sünden sind noch eine Realität. Und das ist die Spannung, in der jeder echte Christ lebt. Und die jeder echte Christ auch irgendwie empfindet. Ja, wir wollen nicht sündigen. Wir müssen nicht sündigen. Und doch tappen wir immer noch und immer wieder in einzelne Sünden hinein. Und wenn wir die Sünde in unserem Leben bemerken, dann macht uns das unruhig. Hoffentlich dann reagiert unser Gewissen, weil wir ja bewusst vor Gott leben. Wir wollen ihm ja gehorsam sein. Wir wollen ihm ja dienen. Und wir hatten neulich gesagt, dass das neue Leben auf die Sünde reagiert wie ein gesundes Auge, wenn Schmutz reinkommt. Wir können nicht verhindern, dass Schmutz ins Auge reinkommt. Wir können es nicht verhindern, dass mal ein Insekt reinfliegt. Aber wenn das passiert, fängt das Auge an zu tränen, hatten wir gesagt. Sobald das Auge es merkt, dass Schmutz drin ist, wehrt es sich. Es tränt, es weint den Schmutz gewissermaßen wieder raus. Und so reagiert das neue Leben auf Sünde. Wir merken es, es tut uns leid. Wir bitten Jesus um Vergebung. Paulus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Er sagt, das ist die Realität der Sünde. Und das mag uns erschrecken, das ist auch erschreckend irgendwo. Aber Paulus zeigt uns zugleich eine tröstliche Wahrheit. Und auch das steht noch in Vers 6. Er sagt, deine Verbindung mit Jesus bewirkt nicht allein, dass deine Sünden vergeben werden. Auch die Restbestände der alten Natur dir vergeben werden. Ja, das auch. Aber was bewirkt es noch? Schauen Sie hier in Vers 6. Er sagt, wenn du mit Jesus mitgekreuzigt worden bist, dann werden diese sündigen Restbestände der alten Natur zwar noch nicht ausgelöscht, aber sie werden was? Entmachtet. Ich habe diese Übersetzung extra mal auf Ihrem Zettel in Klammern dahinter geschrieben, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Das heißt, dass er entmachtet wird, das schenkt Jesus uns schon. Und was heißt entmachtet? Das versteht man gut, wenn man eine andere Stelle sich anguckt, wo dieses gleiche griechische Wort für entmachten oder für zunichtemachen vorkommt. Das ist im Griechischen das Wort katargeo. Und dieses griechische Wort katargeo, das steht auch in Hebräer 2, Vers 14. Jesus hat den Teufel entmachtet. Da steht das gleiche Wort. Der Teufel ist noch nicht völlig ausgelöscht. Den Teufel gibt's noch. Das sagt die Bibel glasklar. Aber Jesus hat ihn katargeo, er hat ihn entmachtet. Er hat ihn gewissermaßen an die Kette gelegt, den Teufel. Er hat nicht mehr freie Hand. Und deswegen konnte Luther den Teufel auch den Kettenhund nennen. Und genauso verhält es sich hier in Römer 6 mit dem Leib der Sünde. Genauso verhält es sich hier in Römer 6, Vers 6 mit den Restbeständen unserer alten sündigen Natur. Paulus sagt, Gott hat sie entmachtet. Gott hat sie an die Kette gelegt. Sie sind noch da, aber Gott hat sie an die Kette gelegt. Er hat den Leib der Sünde entmachtet, außer Wirksamkeit gesetzt. Der rumort noch, ja. Und deshalb lebst du als Christ nach deiner Bekehrung, bis du mal im Himmel bist, in dieser Zwischenzeit. Deswegen lebst du als Christ und leben wir als Christen in dieser typischen Spannung des Schon und noch nicht. Die Theologen haben dafür das Wort eschatologischer Vorbehalt gefunden, das können sie aber vergessen. Das ist zwar richtig, aber das muss man sich nicht merken. Schon und noch nicht, darum geht's. Die Sünde ist schon besiegt. Aber noch sind nicht alle Versuchungen aus unserem Leben verschwunden. Die Macht der Sünde ist schon gebrochen. Aber die Restbestände unserer alten Natur machen uns noch ganz schön zu schaffen. Der Leib der Sünde, unser Fleisch, ist schon entmachtet, ist schon an die Kette gelegt. Aber der Leib der Sünde atmet noch und regt sich noch und rumort noch. Wissen wir doch. Und wie sollen wir jetzt damit umgehen? Und nun zeigt uns Paulus in den nächsten Versen eine göttliche Strategie. Wir werden heute nur noch damit anfangen können und in der nächsten Woche das weiterführen. Aber den Anfang möchte ich noch nennen. Ich möchte Sie nicht so gewissermaßen nach Hause entlassen. Also wir haben festgestellt, im neuen Leben ist die Sünde besiegt. Das ist der große Indikativ am Anfang. Wir haben gesehen, im neuen Leben sind Sünden noch eine Realität. Das ist diese Spannung, das schon und noch nicht. Und jetzt sehen wir als letztes, und das führen wir nächstes Mal fort, im neuen Leben gibt es gegen die Sünde eine Strategie. Im neuen Leben gibt es gegen die Sünde eine Strategie. Das ist das Dritte. Und wenn Sie diesen Text genau studieren, dann merken Sie, dass erst in Vers 11 der erste Imperativ kommt, die erste Aufforderung, erst in Vers 11. Das ist total auffällig. Man denkt, naja, das neue Leben und der Kampf mit der Sünde, da wird der Paulus doch schon früher so ein paar Tipps geben und ein paar Befehle erteilen und so weiter, ist nicht. Und schon in dieser Beobachtung, dass der erste Imperativ, die erste Aufforderung, erst in Vers 11 kommt, steckt ein enormer praktischer Hinweis. Wenn wir als Christen mit dem Problem der Sünde klarkommen wollen, dann dürfen wir nicht mit irgendwelchen praktischen Regeln anfangen. Nicht mit irgendwelchen Forderungen, nicht mit irgendwelchen Methoden. So nach dem Motto, 5 Schritte zur Heiligkeit oder so, 5 Steps to Holiness. Das kann man sich ja so richtig vorstellen. Damit dürfen wir erst gar nicht anfangen. Manche Forderungen und Regeln können richtig und gut sein. Sie können auch ihre Bedeutung haben, aber sie taugen nicht als Grundlage. Verstehen wir, sie taugen nicht als Grundlage. Sie können das nicht tragen. Das wird nur Krampf. Das wird nur Krampf. Heiligungskrampf. Pseudo-Heiligungskrampf. So nach dem Motto, reiß dich zusammen und begib dich nicht in schlechte Gesellschaft und beachte erstens, zweitens, drittens, dann klappt das schon mit deiner Heiligung. Nein, es wird nicht klappen. Nein, Paulus macht etwas anderes deutlich. Der Imperativ kommt erst in Vers 11. Wir müssen erstmal auf Jesus schauen. Wir müssen erstmal auf das schauen, was er für uns getan hat. Was er uns bedeutet. Und deswegen redet Paulus ja hier dreimal von Wissen. Wir hatten das schon mal angedeutet. In Vers 3 wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus getauft sind, seinen Tod getauft sind. Und jetzt in Vers 6 steht das ja auch wieder. Wir wissen, dass der alte Mensch mitgekreuzigt ist. Und in Vers 9 wird er es nochmal sagen. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt ist und nicht mehr stirbt. Also Paulus will damit deutlich machen, wir wissen das, bedenkt das, haltet das fest. Und in Vers 11 wird er wieder sagen, haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Geht von der Tatsache aus. Wir wissen. Und damit macht Paulus deutlich, hier geht es um Überlebenswissen. Dieses Wissen, das uns der Römerbrief vermittelt, das ist nicht ein trockenes Schreibtischwissen für die Schublade, sondern das ist Überlebenswissen. So wie ein Handbuch für Notfallversorgung. Wenn Sie den Pilotenschein machen, dann müssen Sie wissen, wie mache ich eine Notlandung? Wie bringe ich den Flieger sicher runter? Wie reagiere ich, wenn es Orkan gibt? Das muss ein Pilot wissen, das muss er lernen, das muss er kennen. Da kann er nicht sagen, ach, diese trockene Theorie, ich setze mich lieber gleich an den Schaltknüppel und fliege mal los. Wird schon sehen, wo er damit landet oder auch nicht landet. Also das ist Überlebenswissen. Und so ist es hier mit dem Römerbrief. Wir verhandeln das hier nicht, weil wir so viel Spaß an Theorie haben, sondern Gott sagt, wir brauchen das. Wir müssen das verstehen mit der Sünde, die besiegt ist und die noch eine Realität ist. Und wir müssen diese Strategie verstehen. Wir wissen. Und auch die erste direkte Aufforderung, die Paulus dann in Vers 11 endlich formuliert und mit der wir für heute auf die Zielgerade kommen, die hat was mit unserem Denken zu tun. Und das müssen Sie unbedingt noch mitnehmen. Paulus sagt in Vers 11, jetzt kommt die Strategie gegen die Sünde, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Haltet euch selbst dafür, das könnte man auch übersetzen, geht von der Tatsache aus. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, glaubt dem Herrn Jesus, dass das wahr ist, was er euch hier durch Paulus mitteilt. Glaubt ihm, dass das wahr ist. Du bist der neue Mensch, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du ihm dein Leben anvertraut hast. Und dank du ihm für diese doppelte Tatsache, die er in deinem Leben geschaffen hat. Und diese doppelte Tatsache, A, dass du für die Sünde tot bist und B, dass du für Gott lebst in Jesus Christus, deinem Herrn. Dank ihm dafür. Nimm das als Tatsache, dass du der Sünde gestorben bist, dass du für Gott lebst. Und jetzt könnten Kritiker sagen, naja, das ist ja nur ein psychologischer Trick. Was bringt das denn? Oder das ist nur positives Denken. So halte dich für stark oder so. Aber das stimmt nicht. Ein psychologischer Trick wäre, ich soll mir etwas einbilden, das es möglicherweise gar nicht gibt. Das wäre ein psychologischer Trick, würde ich sagen. Und positives Denken? Positives Denken, das wäre, ich soll durch die Kraft meines Denkens etwas ins Leben rufen, was es bisher noch nicht gibt. Das wäre positives Denken. Ich soll durch die Kraft meines Denkens und meiner positiven Energie jetzt etwas ins Leben rufen, was es so noch nicht gibt. Paulus sagt etwas völlig anderes. Er sagt nicht du musst hier irgendetwas bewirken. Nicht du musst irgendwas herbeizaubern. Nicht du musst etwas endlich packen. Sondern Jesus. Jesus hat schon längst alles bewirkt. Wissen Sie, wo die Kraft von Vers 11 steckt? In den letzten Worten, nämlich in Christus Jesus, unserem Herrn. Da steckt die Kraft von Vers 11. Paulus sagt, du musst nichts herbeizaubern. Jesus hat längst etwas bewirkt. Und ich darf das jetzt glauben. Und ich darf das dankbar für mich in Anspruch nehmen, was Jesus schon längst für mich getan hat. Und das gilt heute. Das habe ich jetzt in Jesus Christus, meinem Herrn. Und wissen Sie, deswegen ist es so wichtig, dass die Verse 1 bis 10 im Indikativ stehen. Das sind alles Tatsachen. Das sind alles Tatsachenfeststellungen. Das ist nicht so ein bisschen theologische Lyrik oder spekulative Metaphysik. Das sind alles Tatsachen. Tatsachen im Indikativ. Und Vers 14 endet ja dann wieder im Indikativ. Die Sünde wird nicht herrschen über euch. Wie will man es deutlicher sagen? Das ist versprochen. Es verbirgt. Warum? Weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid. Ihr müsst nicht mehr durch eure eigenen Werke und Taten euch retten, sondern ihr seid unter der Gnade. Ihr könnt euch verlassen auf Jesus und auf seine Vergebung, wenn du ihm glaubst und vertraust. Und das heißt jetzt ganz praktisch, wenn du morgen oder später vielleicht schon die Restbestände deiner alten Natur spürst, wenn du in einer Stunde das Rumoren des Leibes der Sünde grummeln hörst, wenn du merkst, wie die Sünde sich wieder anschleicht, weil das ja noch da ist, diese Restbestände der alten sündigen Natur in unserem Leben, das ist ja noch da, die Neigungen sind ja noch da, dann sagt Paulus, halte dich selbst dafür, dass du der Sünde tot bist und für Gott lebst in Christus Jesus, unserem Herrn. Nimm das als Tatsache. Walter Lüthi hat das wunderbar ausgedrückt. Er hat gesagt, Römer 6 ist Gottes Gutachten über das Leben seiner Kinder. Das, was hier steht, ist Gottes Gutachten über dein Leben. Gott schreibt deinen Namen darüber und dann druckt er dieses Gutachten ab, was hier steht. Du bist der Sünde gestorben. Dieses Gutachten gilt. Dieses Gutachten bestimmt, was Sache ist. Dieses Gutachten darfst du ernst nehmen, weil Gott es unterschreibt. Und Lüthi hat das so schön formuliert. Er hat gesagt, wagt es, euch von nun an so zu beurteilen, dieses Gutachten über euch gelten zu lassen. Wagt es, auch wenn es euch unwahrscheinlich günstig, auch wenn es euch viel zu schön vorkommen will, um wahr zu sein, viel zu optimistisch. Nein, nehmt euer Herz in beide Hände und glaubt es. Das also bin ich, was Gott hier sagt. So also sehen wir aus, wir Christen. Ja, glaubt es. Ein Mensch kann das Bild von sich aus nicht erfunden haben. Er würde dann riskieren, überhaupt nicht mehr ernst genommen zu werden, wenn ein Mensch so etwas erfinden würde. Es ist eben Gott, der uns so sieht. Es handelt sich hier um Gottes Offenbarung. Und darum kannst du das glauben. Halte dich selbst dafür, dass du der Sünde gestorben bist und für Gott lebst in Christus Jesus. Adoptiveltern hatten sich aufopferungsvoll um ihr Kind gekümmert. Aber sie hatten Nachbarn, die ihnen übel gesonnen waren, Nachbarn, die sie hassten, Nachbarn, die jede Chance suchten, um einen Streit vom Zaum zu brechen. Und eines Tages meldete sich das Jugendamt. Ihre Nachbarn haben behauptet, dass sie ihr Kind misshandeln, dass ihr Kind hier ständig verprügelt wird und schreit und weint. Wir müssen das nachprüfen. Und jetzt stand Aussage gegen Aussage. Und was machte das Jugendamt? Das Jugendamt schickte einen Gutachter. Und der Gutachter prüfte die Verhältnisse. Der Gutachter untersuchte das Kind. Der Gutachter ging den Anschuldigungen nach und er stellte fest, es war nichts dran. Die Eltern waren wirklich in Treue der Verantwortung für ihr Kind gerecht geworden. Und dann schrieb er ein Gutachten. Und er schrieb das da rein. Die Eltern sind ihrer Verantwortung voll gerecht geworden. Und danach konnte es getrost und froh weitergehen. Sie konnten weiterleben, sie konnten weiter handeln auf der Basis dieses Gutachtens. Das Gutachten galt. Das Gutachten gab den Ausschlag. Das Gutachten bestimmt, was die Wahrheit ist, was die Wirklichkeit ist. Und Römer 6, nimm das an. Römer 6 ist Gottes befreiendes Gutachten über dem Leben seiner Kinder. Glaub ihm das. Römer 6 ist die letztgültige Wahrheit über deinem Leben, wenn du zu Jesus gehörst. Du bist der Sünde gestorben. Du lebst für Gott in Jesus Christus. Als Friedrich Wilhelm Krummacher das entdeckte, dann schrieb er folgendes Gedicht im 19. Jahrhundert. Und ich habe das Gedicht erst richtig verstanden, nachdem ich Römer 6 verstanden hatte. Da schrieb Krummacher, mein Siegeskranz ist längst geflochten und nichts bleibt mehr hinzuzutun. Seitdem der Held, also Jesus, für mich gefochten, kann ich in Friedenszelten ruhen. Mich schreckt kein Zorn, kein Fluch der Sünden, kein Tod mehr, keine finstere Macht. Er hat in seinem Überwinden durch alles mich hindurchgebracht. Das heißt, ich bin der Sünde gestorben. Er hat in seinem Überwinden, weil er es für mich getan hat, durch alles mich hindurchgebracht. Und dann geht's weiter. Krummacher sagt, ich kenne mich nicht mehr im Bilde der alten, seufzenden Natur. Ich jauchze unter Gottes Schilde und kenne mich in Christo nur. Also haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, in Christus. Ich kenne mich in Christo nur. In Christi Schmuck, Triumph und Schöne heb ich getrost mein Haupt empor und mische meine Freudentöne schon jetzt in seinen Siegerchor. Das ist es, was Paulus hier sagen will. Er sagt, geh von der Tatsache aus, dass du der Sünde gestorben bist. Sieh dich nicht mehr nur mit deiner ganzen Erbärmlichkeit, die zugegebenerweise auch noch da ist, sondern ich kenne mich nicht mehr im Bilde der alten seufzenden Natur. Ich jauchze unter Gottes Schilde und kenne mich in Christo nur. Und dazu will Paulus uns ermutigen. Und das möchte ich Ihnen so im Namen von Paulus, im Namen von Jesus ja mit auf den Weg gehen. Nehmen Sie Gottes Gutachten bitte ernst. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Blicke auf Jesus. Und dieser Blick zu Jesus, das ist aber nicht nur ein Blick in die Vergangenheit. Nicht nur ein Blick auf das, was er damals getan hat vor 2000 Jahren, wo er die Strafe für uns auf sich genommen hat. Sondern dieser Blick zu Jesus, das ist auch, wenn ich das so sagen darf, ein Blick zur Seite. Er ist ja da. Er ist ja bei mir, wenn auch noch unsichtbar, aber er ist bei mir. Jesus hat versprochen, wer sich zu ihm bekehrt, wer sein Leben an Christus bindet, wer sagt, ich brauche deine Vergebung, die du damals erwirkt hast für mich und mein Leben soll dir gehören, mit Leib und Seele, mit Haut und Haar, vergib mir meine Schuld und übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Wer so zu ihm kommt, der darf wissen, er ist ja da. Und selbst wenn es passiert, und es wird noch passieren, dass der alte Leib der Sünde doch wieder mit mir durchgeht, selbst wenn es passiert, dass das böse Wort doch wieder ausgesprochen wird und dass ich dieser egoistischen Regung doch wieder nachgegeben habe und dass ich doch geschwiegen habe, wo ich hätte reden sollen. Selbst wenn das passiert, und es wird passieren, dann darf ich wissen, Mein Herr wird sich trotzdem nie mehr von mir abwenden. Das hat er versprochen. Ich darf immer wieder um Vergebung betteln. Und er lässt mich nicht los. Das hat er versprochen. Denn er hat mich ja schon längst in sein Sterben und in seine Auferstehung mit hineingenommen. Das gilt ja. Das bleibt auch. Das ist indikativ. Das ist Tatsache. Mich gibt's ja nicht mehr allein als Christen. Mich gibt's ja nur noch im Doppelpack. In Christus Jesus, unserem Herrn. Und deshalb darf ich getrost weiterleben. Ich darf weiterleben auf der Basis seines Gutachtens. Er will mich stark machen. Und dadurch werde ich nicht blind für meine Sünden. Ganz im Gegenteil, ich werde sensibler für meine Sünden. Aber ich werde noch mehr sehend für seine Wirklichkeit, für seine Treue und für sein felsenfestes Versprechen, mit dem er sagt, ich hab dich lieb. Amen.